Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zum heutigen Podcast. Es bleibt sportlich weiterhin eng, so die Situation im jetzigen Augenblick. Ingolstadt gewinnt das zweite Spiel der Halbfinalserie in den DEL-Playoffs 2023. Und auch unser Auswärtstrend, der uns schon seit dem Viertelfinale verfolgt, hält erstmal weiterhin an. Das erste Spiel haben wir in Ingolstadt gewonnen, das zweite zu Hause jetzt verloren. Und nach den Szenen aus den letzten zwei Minuten unseres Heimspiels resultieren mittlerweile drei Strafen seitens der Liga. Gegen David Wolf drei Spiele Sperre, gegen den Trainer Bill Stewart und gegen den Club jeweils eine Geldstrafe. Um es kurz zu machen, jede Menge Zündstoff in einer heiß umkämpften Playoff-Serie. Heute Abend 19 Uhr geht's in Spiel 3. Vorher noch die neuesten Infos von Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Red Bull gegen die Grizzlies. Da gibt's Heimsiege, da spricht man vom Heimvorteil. In der Partie der Adler gegen Ingolstadt gibt's Auswärtssiege, einen Doppelschlag, Wechselfehler. Anti, was hast du noch für Artikel, Worte, Synonyme, die diese ganze Serie bislang beschreiben? Defensivschlacht, Faustkampf?
Alles dabei, es ist alles dabei, wie du sagst, also alles trifft zu. Man muss sagen, wenn man ein Wort nur benutzen möchte, muss man sagen, interessant, spannend. Das sind streng genommen zwei Worte, ja. Interessant und spannend. Das muss man so sagen. Also, das beinhaltet alles, was man sich wünscht. Der eine oder andere sagt, okay, muss die Gewalt sein. Der andere sagt ja, der eine sagt nein. Also, wie auch immer, man muss immer den Geschmack einfach der einzelnen Leute dann auch irgendwie berücksichtigen. Aber wenn wir so Stück für Stück aufbrechen, das Ganze. Also, wenn wir das erste Spiel uns anschauen in Ingolstadt, da war Ingolstadt eigentlich 40 Minuten, vielleicht sogar 50 Minuten besser als die Adler und haben das Spiel dann aus der Hand gegeben. Und da kommt das dann dazu, wenn du halt einfach ein Team hast, wo du sehr, sehr viel individuelle Klasse hast, so wie bei den Adlern, dann kannst du auch ein Spiel, was du nicht so gut spielst, in den letzten 10, 15 Minuten dann doch noch nach Hause bringen und nach Hause schaukeln und entsprechend dann den Sieg holen. Aber auf der anderen Seite musst du dann halt auch nachlegen zu Hause und das haben die Adler eben nicht gemacht. Also Spiel 1 war Ingolstadt streckenweise besser. Die Adler haben es dann einfach geschafft, in ein paar Minuten, in den letzten 8 Minuten eben das Ding dann zu entscheiden. Und dann gestern, heute ist Montag, gestern also zu Hause, haben die Adler streckenweise auch gefällig gespielt, wie ich finde, haben dann auch dieses 0-2, sie lagen ja hinten, dann aufgeholt durch Eisenschmidt und Plachter. Und dann kam diese 42. oder 43. Minute und die 44. Minute, da schießt Ingolstadt 3 Tore und macht das Ganze dann irgendwo, ja, spielst zu Ende, sage ich jetzt mal so, mit einer hektischen Schlussphase noch. So würde ich jetzt die zwei Spiele.
Eine Minute 47 hat es gedauert im letzten Drittel, Anti, dass Ingolstadt dreimal zugeschlagen hat. Ich gehe aber mit dir nochmal zurück in Spiel 1. Da gebe ich dir absolut recht, dass Ingolstadt knappe 52 Minuten die bessere Mannschaft war. Und von der individuellen Klasse, ich glaube, da sind wir uns alle einig, sprechen wir von dem genialen Zuspiel von Taro Jentsch hinterm Tor mit einer 360-Grad-Drehung, wo er Kevin Reich verladen hat, der schon unterwegs in die andere Richtung war. Und dann war es ein Wechselfehler. Ich hatte das Wort vorhin erwähnt, was Ingolstadt um den Sieg gebracht hat. Da bin ich ganz ehrlich, Anti, ohne jetzt da wahnsinnig hart ins Gericht zu gehen. Aber so ein Wechselfehler, den sieht man auch selten im Nachwuchs. Also das war wahnsinnig, war in dem Moment echt ein bisschen fassungslos, ein bisschen sprachlos, dass man im kontrollierten Aufbau des Gegners so wechseln kann, um Leon Bergmann das so viel Eis zu ermöglichen. Und letztendlich war es dann noch ein Empty Netter hinten raus, die das Spiel zugunsten der Adler entschieden hat. Aber ich war schon beeindruckt von der Härte, von der Physis, von der Bereitschaft, Schüsse zu blocken. Was da los war in Spiel 1, also da war schon eine ordentliche Packung, ja, Halbfinale drin. Also du hast gesagt, höchst spannend, sehr, sehr energiegeladen. Ich will fast sagen, aufgeladen. Und gestern war es dann eben diese 1 Minute 47 im letzten Drittel, die dann das Spiel zugunsten der Ingolstädter entschieden hat. Aber auch in der anderen Partie, Anti, zwischen Wolfsburg und Red Bull München war es ein Doppelschlag im ersten Drittel binnen 19 Sekunden. wie Wolfsburg da in Führung bringt. Da sieht man wieder, was so, ja, Sport an sich, aber Eishockey und jetzt auch die Playoffs, das sind Kleinigkeiten und du darfst dir wirklich keine Minute, keine Sekunde erlauben, die Spannung zu verlieren. Du musst ja sowas von wachsam sein und aufpassen, weil sonst gibst du so ein Spiel mal schnell aus der Hand.
Definitiv, und das ist genau das. Du musst, gerade in den Playoffs spricht man ja davon, wenn es einen schlechten Moment gab, den musst du sofort zur Seite schieben, darfst nicht mehr darüber nachdenken. Und da hatten ja die Adler und auch die Münchner, muss man sagen, da im letzten Spiel das nicht besonders gut gemacht, weil du hast angesprochen, Wolfsburg macht, Morley macht bei 15-12 das Tor, das 1-0, und dann bei 15-31 Archibald das 2-0. Und da musst du überlegen, warst du bereit, nach diesem 1-0, das Wolfsburg geschossen hat als München, warst du bereit, dann weiterzuspielen, das Ganze zur Seite zu schieben? Warst du konzentriert? Offenbar nicht. Sonst machst du nicht wenige Sekunden danach dann eben das Tor. Und ähnlich ging es ja den Adlern ebenfalls in dieser 1 Minute 47, hast du gesagt, waren es.
Richtig.
Ging es den Adlern auch. Du warst irgendwie nicht ganz bereit, warst nicht da, hast noch überlegt, Mensch, Mist, wir haben hier jetzt ein Tor kassiert und ja, hast dann nicht gut verteidigt und hast dann halt eben in der Zeit das Spiel aus der Hand genommen. Du kannst ja immer, also so nach dem Spiel, wenn du es verloren hast, 3-6, hört sich ja auch ein bisschen übel an, hört sich auch an, als wäre man chancenlos gewesen, war man ja definitiv nicht. Nimm mal diese knapp zwei Minuten, rechne die mal raus, dann bleiben dir immer noch 58 Minuten, in denen du ganz okay gespielt hast. Also das ist ja auch immer das, man muss das Spiel schon als Ganzes sehen, natürlich, aber wenn du da so Momente einfach rausnimmst, deswegen ist es ja auch so, dass du auch im nächsten Spiel dann es besser machen kannst, dann wird es wieder ein ganz anderes Spiel. Also du bist nicht 3-6 schlechter gewesen als Ingolstadt.
Ja, aber das ist, du sagst Momente auf Englisch, man hört auch dieses Wort ganz häufig, das Momentum. Du musst ein Momentum kreieren. Wie kannst du das schaffen? Durch einen guten Check, durch einen super Wechsel, durch ein paar gute Offensivaktionen. Du hast aber definitiv das Momentum auf deiner Seite beim geschossenen Tor. Ganz einfach Körpersprache. Die Jungs, die den Treffer erzielen, auch die ganze Auswechselbank springt auf. Was passiert auf der anderen Bank? Die sinken so ein bisschen in der Lehne zurück, nach hinten. Die sinken so ein bisschen ein. Und in diesem Momentum, gerade dann den nächsten Wechsel zu starten in Wolfsburg, Tor erzielt, beide Mannschaften wechseln und Wolfsburg hält dieses Momentum. Die haben die Münchner genau da so ein bisschen, es gibt auch Trainer, die sagen, du sollst auf den Zehenspitzen spielen, bloß nicht auf den Fersen. So, die haben die Münchner so ein bisschen auf den Fersen erwischt. Und das war, glaube ich, auch diese 1,47, die das Ganze dann ganz gut beschreibt, was da in der SAP-Arena passiert ist. Und dann hast du echt eine kaltschnäuzige Ingolstädter Truppe gehabt, die dann da gleich dreimal zugeschlagen haben und ja, das Spiel dann quasi mit nach Hause nehmen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, du musst dich auf die Sachen besinnen, die du gut gemacht hast. Nimm das raus, dann hast du 58 Minuten gutes Hockey gespielt. Das hast du auch gesagt. Auch in Spiel 1 haben die Adler ein sehr, sehr gutes, kompaktes, defensives Eishockey gespielt. Hat Ingolstadt aus deiner Sicht jetzt auch einen Weg gefunden, Arno Tiefensee zu knacken? Weil der war ja auch in Spiel 1, war der ja ein Ruhepol. Der hat ja da hinten eine Sicherheit ausgestrahlt. Alles, was kam, hat der weggefangen. Wie schwer siehst du das oder wie gewichtig siehst du es, dass die Ingolstädter jetzt in dieser Phase 6 Treffer erzielt haben? Oder sagst du ganz getreu dem Motto, naja, eine 6-3-Niederlage ist genauso wie eine 1-0-Niederlage, das ist egal, in Spiel 3 geht es wieder bei 0-0 los? Oder ist da eine kleine Dellebeule oder ein kleiner Kratzer im Lack jetzt drin?
Nee, definitiv nicht. Weil ich sag mal, wenn du eine junge, unerfahrene Truppe hast, dann können solche Ergebnisse, glaube ich, schon auch irgendwo sich im Kopf dann festsetzen. Aber du hast ja genug Erfahrung. Du hast Leute, die wissen, okay, hey, lass uns diese 2 Minuten rausrechnen. Dann waren wir 58 Minuten dabei, auch mit der Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann hast du halt eben auch die Jungs dann, die dir zuhören, den erfahrenen Spielern zuhören und dann einfach auch sagen, ja, okay, komm, wir können es besser, wir lassen diese 2 Minuten, wir lernen aus diesen 2 Minuten, das ist das Wichtige. Deswegen glaube ich, ist es für eine erfahrene Truppe völlig wurscht, wie du dann verloren hast. Du siehst ja auch immer wieder an Ergebnissen, dass es hohe Ergebnisse gibt, die eigentlich so nicht zu erklären sind. Und dann, wenn du dir das Spiel ein bisschen genauer anschaust, dann siehst du, es war nicht so, dass die andere Mannschaft 60 Minuten lang gedrückt hat und besser war, sondern es war tatsächlich so, wenn du so 2-3 Momente da rausnimmst. Wenn du überlegst, jetzt zum Beispiel Ingolstadt ist mit 1-0 in Führung gegangen, ein schöner Schuss von Justin Faeser, da aus seiner Position, wenn er halt eben Überzahl spielt, da zwischen rechten Bullikreis und der blauen Linie, da hat er abgezogen. Da hat Arno Tiefensee einfach keine Chance, hatte keine Sicht auf die Scheibe. Und so kommst du schon mal mit 1-0 dann nach vorne und dann setzen sie nach. Colton Jobke, eigentlich nicht fürs Tore schießen bezahlt, sondern eher fürs Schüsse blocken, macht dann das 2-0. Auch da Arno Tiefensee kann man da definitiv keine Schuld geben. Und dann ja, läuft das Spiel so ein bisschen dann aus dem Ruder, nachdem die Adler dann ausgeglichen hatten, und läuft so ein kleines bisschen aus dem Ruder in diesen paar Minuten. Und entsprechend würde ich nicht sagen, dass sie Arno Tiefensee geknackt haben oder dass Arno Tiefensee jetzt verwundbar sich gezeigt hat, sondern ich glaube einfach, das war so aus dem Spielgeschehen einfach heraus und Arno wird jetzt wieder am Dienstag ein sehr, sehr starkes Spiel machen.
Sprichst du von einer erfahrenen Mannschaft, die sich davon nicht beeindrucken lässt? Jetzt hast du aber doch einen jungen Torhüter auf dieser Schlüsselposition. Ich gehe mit dir. Wir haben uns beide vor Spiel 1 in Ingolstadt getroffen und ich habe auch Arno Tiefensee dort getroffen, wie ruhig der da steht. Also du merkst gar nichts, auch wenn du ihm die Hand schüttelst, dass da vielleicht sagst, oh, der hat ja aber einen feuchten Händedruck heute. Also dass da vielleicht ein bisschen Nervosität drin ist. Gar nicht. Der strahlt eine Ruhe aus. Der sagte zu mir, oh ja, cool hier. Und dann habe ich gesagt, Mensch Arno, das ist schon was Besonderes, sage ich, jetzt spielst du im Halbfinale gegen Ingolstadt. Du weißt ja gar nicht, ob du in deiner Karriere nochmal auf diese Truppe in den Playoffs treffen wirst, weil oft wie die Konstellation ja dann ist, Platzierungen in der Hauptrunde triffst du auf jemand anders, vielleicht scheidet dann Ingolstadt früh aus oder die Adler scheiden mal in der ersten Runde aus. Ich weiß das ja selber, du spielst ja nicht so oft in deinem Leben so eine Serie gegeneinander und dann auch eben in besagtem Halbfinale. Und da hat er gesagt, ja, Ulle, da hast du recht. So, ganz ruhig, passt ganz genau zu entspannt, ihm, ja. Völlig gelassen. Und deswegen sehe ich das auch als gar keinen Faktor zu sagen, ja, jetzt hat er mal 6 Buden gekriegt, sondern der wird es mit dem Torwarttrainer analysieren, die werden es besprechen. Er wird rausgehen, trainieren und dann geht er wieder ins Tor und macht seinen Job. Also als Torwart musst du ja extrem mental stark sein. Das hat Dennis Endras mir auch mal gesagt. Völlig egal, ob du in der ersten Minute ein Tor kassierst oder vielleicht in der letzten Minute des ersten Drittels, es ist egal, du musst nach vorne gucken, du darfst nicht hadern, nicht daran zurückdenken, was gerade passiert ist, auch wenn du daneben gegriffen hast oder einen individuellen Fehler gemacht hast, sondern das Spiel geht weiter, weil alle Torhüter, Anti, in der ganzen Liga kassieren pro Spiel einen Treffer, 2 oder manchmal auch 3. Also ich glaube, Kevin Reich hatte die meisten Shutouts dieses Jahr in der Liga. Sind es dann 3 oder 4 Spiele, die du mal zu 0 ausstempelst, aber sonst, die sind es ja gewohnt, auch mal Treffer zu kassieren. Also dementsprechend werden die das abhaken. Was für mich allerdings ein entscheidender Faktor im Spiel 2 war, die Heimniederlage, sind 3 Überzahltreffer der Ingolstädter Anzahl. Das ist natürlich schon was, wo du dem Powerplay des Gegners, man sagt so schön, ein bisschen die Reifen aufpumpst, oder?
Definitiv. Und da waren die Adler ja sehr stark. In Unterzahl hatten sie fast 90% Unterzahlquote. Das ist eine herausragende Quote, vor allem jetzt. Also früher hat man gesagt, alles, was 90% ist eine sehr, sehr gute Quote. In den letzten paar Jahren hat sich das ein bisschen geändert. Du hast also die Überzahlquote war früher, wenn du 20% Überzahl hattest, dann hat es eine gute Überzahl. Heute ist 20 eigentlich nicht so wahnsinnig viel, sondern du brauchst eher so 24, 25. Dann bist du bei einer sehr, sehr guten Überzahl. Und die Ingolstädter hatten vor der Serie 22,2%, also eine ganz ordentliche Überzahlquote. Dann in Ingolstadt beim Spiel haben die Adler sehr stark Unterzahl gespielt und hatten entsprechend dann eine Unterzahlquote von 90%, knapp 90%. Und da ist jetzt natürlich ein bisschen was in Schieflage geraten. Also Ingolstadt hat sehr gut Schüsse auf das Tor bekommen, sehr gut auch die Schüsse verdeckt, vorm Tor gearbeitet. Also da müssen die Adler dann auch in Unterzahl wieder ein bisschen mehr Härte reinbringen, ein bisschen mehr auch schauen, dass Arno die Schüsse sehen kann. Weil das ist natürlich, du kannst so gut sein, wie du willst als Torhüter. Wenn du die Schüsse nicht siehst, dann kannst du nur erahnen. Und das ist relativ dünn dann, wenn du die Schüsse nur erahnen kannst. Also du musst sie schon sehen und da müssen deine Verteidiger entsprechend auch arbeiten, dass die Sicht dann nicht genommen werden kann, also wenn dass da kein Gegner vor dir ist. Das sind so ein bisschen so die Sachen, also da mache ich mir mal keine Sorgen. Grundsätzlich haben die Adler eine sehr starke Unterzahl und jetzt hat Ingolstadt halt eben diese Tore erzielt. Das ist halt so, das muss man zur Kenntnis nehmen, aber auch jetzt das nicht überdramatisieren, sage ich. Nochmal ganz kurz übrigens zu Arno Tiefensee. Ich glaube, den Gag hatten wir schon mal, der ist gar nicht so gut, aber ich sag's trotzdem, er könnte seinen Namen auch in Arno Tiefen entspannt umändern, weil er ist einfach so, wie du ihn beschrieben hast, genauso ist er auch. Ich glaube, er ist sich gar nicht genau klar drüber, was passiert momentan gerade. Er steht, glaube ich, morgens auf und sagt, du, ich möchte heute ein paar Pucks fangen und das war's. Aber so diese Komplexität des Ganzen, dass du jetzt im Halbfinale bist, das interessiert ihn, glaube ich, gar nicht großartig, sondern er sagt, ich will ein paar Pucks fangen, gut ist.
Ja, Anti, aber so machen wir das doch alle. Wir stehen doch morgens auf und überlegen uns, was wir machen. Und er hat eine Aufgabe, wirklich Scheiben zu fangen. Und aber um das Ganze nochmal so ein bisschen einzupacken, was du mit den 25% oder mit den 90% meinst, also 90% Unterzahl ist ein Brett. Das heißt, von 10 Unterzahlsituationen, die du spielst, überstehst du 9 unbeschadet. Im Powerplay finde ich es immer ganz witzig. Bei 25 hast du einen Top-Wert. Das heißt aber, dass du jedes vierte Überzahl nur ein Tor schießt. Da wirst du ja als Fan schon nervös, wenn du erst im vierten Überzahl triffst. Also das sind ja schon so Sachen, aber da hast du wirklich in der heutigen Zeit bei 25 bist du echt gut. Aber das musst du dir mal vorstellen, Anti, dass du 4 Anläufe brauchst, um einen Treffer zu erzielen. Das sind dann, in der Summe sind es 8 Minuten, wirklich 8 Minuten mit einem Mann mehr. Aber es ist einfach so, dass wenn du eine Überzahl hast, das verunsichert ist, wenn du irgendwo unter 20 oder unter 15% spielst, du hast 5 Jungs am Eis, dann hast du vielleicht mal einen, der, ich will nicht sagen, die Nerven verliert, aber mal einen Schuss nimmt, wo er vielleicht noch nicht abziehen sollte. Oder du hast Jungs, die dann gern mal den Schuss nicht nehmen und die Verantwortung weiterschieben, wo die dann einfach sagen, wieso schießt du denn jetzt nicht? Aber der hat dann einfach nicht dieses Selbstvertrauen zu schießen. Wenn du jetzt aber die 3 erzielten Treffer von Spiel 2 der Ingolstädter nimmst, das merken diese 5 Jungs dann, hey, es läuft. Wir haben einen Weg gefunden. Wir haben alle 5 Selbstvertrauen. Das ist so ein Faktor immer, um das Ganze so ein bisschen einzuschätzen. Ich mag die jetzt nicht gefährlicher machen, als sie sind oder das Überzahlspiel besser reden, als es vielleicht am Ende des Tages ist. Aber ich weiß auch, wenn ich bin viel in Überzahl auf dem Eis gestanden, wenn deine Überzahlformation Selbstvertrauen hat, selbstbewusst ist, dann kann sie ein sehr, sehr gefährlicher Faktor sein in solchen Spielen auch. Und du weißt auch, in den Playoffs, jetzt hat es gestern ein bisschen gescheppert und in Spiel 1 gab es auch einige Überzahl Situation, aber wir sehen auch manchmal Playoff-Spiele, wo es vielleicht nur 1 oder 2 Strafminuten gibt. Und wenn dann dein Überzahl aber sticht, beziehungsweise dein Unterzahl effektiv ist, dann ist es schon ein Garant dafür, ein Spiel zu gewinnen, ein Spiel zu entscheiden. Aber ich habe ganz, ganz viel Vorfreude auf Spiel 3, weil da richtig viel Feuer drin ist, Anti. Also da ist ganz schön was los. Lass uns mal zumindest 1-2 Sätze über die andere Serie verlieren. Ich habe ja Spiel 7 fürs Fernsehen gemacht im Viertelfinale zwischen Wolfsburg und Straubing. Da ist Wolfsburg ja dann gleich in Bayern geblieben, haben Spiel 1 in München verloren und jetzt aber dieses Heimspiel gewonnen. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte es nicht erwartet, weil München hat ja, sagen wir mal, die sind ein bisschen spät aus dem Startblock gekommen mit dem 0-2 in der Viertelfinalserie gegen Bremerhaven und dann aber 1-2-3-4, bumm, die Nummer war durch. Und jetzt, ich habe gedacht, dass die richtig im Vollsprint unterwegs sind, jetzt haben sie aber eine Niederlage eingesteckt in Wolfsburg. Wie schätzt du das ein? Wie hast du oder wie beurteilst du diese Halbfinalserie?
Also ich sag's ganz ehrlich, da scheiden sich ja die Geister in diesem Thema. Spielst du deine besten Spieler wirklich so platt, wie es Wolfsburg macht? Oder platt, in Anführungszeichen, sind sie offensichtlich nicht, sonst hätten sie nicht gewonnen. Also meine These ist ja die, dass die Eiszeit bei den Wolfsburgern so verteilt wird, dass ich nicht glauben kann, dass sie es schaffen, einfach eine ganze Serie im Halbfinale gegen München durchzustehen. Also wenn ich jetzt einmal Jordan Murray zum Beispiel, ja, der hat in den Playoffs 9 Spiele gespielt und hat 30,30 Minuten auf dem Eis gestanden, der Verteidiger. Also Top-Verteidiger, nur so zum Einordnen, spielen dann in wirklich solchen Spielen vielleicht 22, 23, 24 Minuten so. Aber Murray spielt hier über 30 Minuten, hat also jeden zweiten Wechsel steht der auf dem Eis. Da glaube ich einfach nicht dran, dass du das so hinbekommst. Nolan Sajak mit 25 Minuten im letzten Spiel. Dann hast du Stürmer, die bis zu 25 Minuten spielen. Tyler Morley spielt 25 Minuten. Das sind unfassbare Zeiten für Stürmer. Archibald spielt 22, über 22 Minuten. Und dann glaube ich halt eben dran, dass du es nicht lange durchstehst. Und wenn, dann bist du so platt, dass du im Finale dann einfach, wenn du es ins Finale schaffen solltest, einfach überspielt bist. Das ist meine These einfach. Kann sein, dass ich dann falsch liege, dass es der eine oder andere Spieler einfach so hinbekommt. Aber im modernen Eishockey, das ist so viel dynamischer geworden. Das konntest du in den 90er Jahren, meinetwegen auch Anfang der 2000er Jahren noch so machen, quasi mit drei Reihen spielen. Aber ja, da bin ich irgendwie doch überzeugt davon, dass du so eine Serie nicht gewinnen kannst.
Also im Motorsport würdest du sagen, der Motor ist überhitzt und deswegen ja, so hat er Flammen gefangen. Ja, ich sehe das genauso. Also wenn du über 30 Minuten Eiszeit hast, spielst du jeden zweiten Wechsel. Und in meiner Hobbytruppe in Eppelheim bei den Greisbären würdest du sagen, einer, der jeden zweiten Wechsel gespielt hat, der darf das erste Bier nehmen, danach aus der Kiste, wenn die Eiszeit vorbei ist, das Training rum ist. Aber das ist schon im Brett, vor allem mit der Intensität. Die sind über 7 Spiele im Viertelfinale gegangen, haben dann direkt, Mittwoch war das letzte Spiel im Viertelfinale, dann geht's Freitag, Sonntag, Dienstag weiter. Also das ist schon Wahnsinn. Da musst du ja ordentlich gucken, dass du danach immer sofort den Akku wieder auffüllst. Essen, trinken, schlafen. Aber ich gehe da mit dir mit. So viel kann der Junge ja gar nicht essen. So viel Kohlenhydrate kann der gar nicht nachlegen. Vor allem, wenn du jetzt auch eine intensive, eine laufstarke Mannschaft wie München antriffst, dann hast du Reisestrapazen. Aber wen ich da in der Serie hervorheben möchte, wer auch ein absoluter Garant war, der Wolfsburger, um ins Halbfinale einzuziehen, ist Dustin Strahl.
Ja, ja,
also was definitiv. was der in Straubing weggefangen hat in dem entscheidenden Spiel und da er über die ganze Saison schon macht, also ich bin ein Riesenfan von ihm. Der Mann ist riesengroß, der spielt einen anderen Stil als viele Torhüter, aber am Ende des Tages geht es darum, den Puck zu halten. Der ist wahnsinnig athletisch, der hat an sich gearbeitet. Vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, der Strahlmeier ist eher so ein Fußballtorwart. Kannst du dich bestimmt auch daran erinnern, dass der so ein bisschen rumgehechtet ist teilweise. Man hat wirklich intensiv mit ihm gearbeitet und er hat es angenommen und er setzt es um. Und das ist für mich ist das schon sehr, sehr bemerkenswert, weil der Torhüter ist ja doch so ein bisschen der Einzelsportler in der Mannschaftssportart. Aber was der da macht, ist aus meiner Sicht ganz, ganz großes Tennis. Und ich finde es schön, auch auf der anderen Seite mit Matthias Niederberger hast du einen Top-Mann, der weiß, was es heißt, Meisterschaften zu gewinnen. Das ist für mich ein ganz, ganz interessantes Duell, muss ich ganz ehrlich sagen. Genauso wie aber auch in der anderen Partie. Du hast 4 deutsche Torhüter in der Halbfinalserie stehen. Das hatten wir in der Vergangenheit auch nicht. Natürlich bedingt durch den aktuellen Ausfall von Michael Garteig steht Kevin Reich im Tor. Aber ein 27-Jähriger gegen einen 20-Jährigen, das ist doch, aus meiner Sicht, ist das ganz, ganz großes Tennis. Dustin Strahlmeier ist 30 Jahre alt, Matthias Niederberger ebenfalls 30. Also ich finde sowas da, das ist für mich was, wenn ich darüber spreche, da kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut, weil ich weiß selber noch in den Jahren zuvor, du hast ja wirklich, ob es ein Jimmy Wade in Ingolstadt war, ein Chris Rogels in Köln, du hast ja immer Ausländer im Tor gehabt, Mike Rosati,
Jean-Marc Pelletier damals 2007.
Richtig, bei den richtig, Adlern. Genau. Und deswegen finde ich das so hervorragend, dass auf diesen Schlüsselpositionen eben vor allem auch bedingt durch Arno Tiefensee ein 20-Jähriger drinsteht und da so viel Ruhe ausstrahlt und seine Mannschaft da auch durchführt. Das finde ich stark. Aber da heißt es jetzt natürlich eben auch wieder Nerven behalten, ne? Und alles fokussieren, konzentrieren. Spiel 3. Also das ist schon Oh, ich freue mich. Ich habe heute tatsächlich mit der Liga telefoniert und habe mal nachgefragt, was so
könnt ihr es nicht vorziehen, das Spiel? Ich kann nicht mehr.
Nein, ich habe mich da tatsächlich mal erkundigt und habe auch mal gefragt, was die denn so an Einschaltquote haben. Und leider lagen die Zahlen noch nicht vor, aber das ist schon alles im Bereich über 100.000. Und es ist schon was, wenn du daran denkst, dass da der Fan ja so nicht durchseppt, wenn er irgendwie von ARD und ZDF kommt und dann sagt, ich bleib mal im Eishockey hängen, du musst dir das Paket ja irgendwie schon kaufen. Aber das ist schon eine geile Zahl. Also das ist schon, jeder spricht drüber, jeder verfolgt, guckt sich die Highlights am nächsten Tag an. Also schöner kann es gar nicht laufen. Wieso kann man nicht das ganze Jahr Playoff spielen, Antti? Das wäre doch eigentlich so das A und O.
Ja, aber das macht's ja gerade so besonders, weil es halt nicht die ganze Zeit so ist. Nochmal ganz kurz, ich sehe das mit den Torhütern genauso und ich kann dir auch den Grund nennen, warum es inzwischen so ist. In Deutschland hat man irgendwann angefangen, mit Torwarttrainern zu arbeiten. Früher hat man keine Torwarttrainer gehabt und jetzt hast du Torwarttrainer, zum Beispiel Dustin Strahlmeier. Unser alter Kumpel Ilpo Kauhanen hat mit Dustin Strahlmeier gearbeitet, damals in Schwenningen. Ilpo war da Torhütertrainer und hat sich Dustin Strahlmeier angenommen, hat ihn nicht versucht, komplett zu verändern, sondern an bestimmten Sachen zu arbeiten, dass er seinen völlig unorthodoxen Stil ein bisschen an einen Eishockey-Torhüter angleicht. Und das hat er angefangen umzusetzen und zu machen und entsprechend hat er das dann auch immer weiter verfeinert. Deswegen ist Dustin Strahlmeier eben nach wie vor ein bisschen unorthodox, wie du es gesagt hast, aber er sieht jetzt auch aus wie ein Eishockey-Torhüter und nicht mehr nur wie ein Fußball-Torhüter, der von Seite zu Seite hechtet. Also das auf alle Fälle. Dann Arno Tiefensee, man darf es nicht, jetzt verstehe mich nicht falsch, jetzt nenne ich zwei finnische Torhütertrainer. Erst Ilpo Kauhanen und jetzt Petri Vehanen, der mit Arno viel gearbeitet hat. Und der hat dem Arno wirklich so einen Feinschliff verpasst, auch was mental Stärke angeht und eben dann halt auch technische Sachen und geht mit ihm diese ganzen Sachen durch. Man darf nicht vergessen, Petri Vehanen ist Weltmeister-Torhüter selbst. Der hat in unfassbaren Drucksituationen gespielt schon und kann das eben auch dann weitergeben auch an Arno und macht das sehr gut. Und Arno lernt da sehr, sehr viel. Also das ist, glaube ich, ein Schlüssel dazu, dass man eben jetzt mit vier deutschen Torhütern tatsächlich in den Halbfinalen spielt, weil man sich drauf besinnt hat, okay, wir müssen ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wir müssen Torhütertrainer engagieren und entsprechend, der muss dann mit den Torhütern arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache.
Du hast Petri Vehanen angesprochen. Ich habe Peter John Lee getroffen, den Sportdirektor der Eisbären Berlin. Und Petri Vehanen war ja auch mal im Tor zwischen dem Pfosten bei den Eisbären gestanden. Haben genau. Die Eisbären Spiel 7 gegen Red Bull München im Finale verloren. Ja. Und Peter John Lee hat gestern auch zu mir gesagt, also Wahnsinn, was der Petri mit dem Arno Tiefensee gemacht hat. Also das ist nicht nur, dass da intern gearbeitet wird, sondern das findet auch Beobachtung und ganz, ganz große Anerkennung in Eishockey-Deutschland. Also natürlich, Arno Tiefensee steht da im Rampenlicht, aber auch was eben im Hintergrund oder im täglichen Training passiert, das ist schon herausragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist toll. Ich finde es schön, dass du immer wieder so ein bisschen deine finnischen Landsleute damit ins Boot nimmst. Also da alles gut. Antti, hast du noch was hinzuzufügen? Sonst würde ich gerne mal mit dir ganz kurz einen Blick in die DEL 2 schauen. Und zwar wird da ja auch Playoffs gespielt. Da sind wir im Halbfinale und vielleicht schafft es Peter Russell ja doch, der Ex-Augsburger Trainer, seinem alten Verein ein bisschen zu helfen, weil er führt nämlich mit Ravensburg 2-0 gegen die Krefeld-Pinguine in der Serie. Gestern ein 2-0 Auswärtssieg in Krefeld. In der anderen Serie zwischen Bad Nauheim und Kassel steht es 1-1. Also da geht es genauso spannend zur Sache. Und in den Playdowns steht es auch 1-1 zwischen den Heilbronner Falken und den Bayreuth Tigers. Also da ist es genauso brisant, genauso spannend. Deine Einschätzung, deine Meinung? Oder sagst du, Ulle, lass mich in Ruhe mit der DL2. Ich bin jeden zweiten Tag für die Adler im Einsatz. Da habe ich überhaupt kein Auge, keinen Blick für.
Nee, ich habe natürlich einen Blick auf die zweite Liga, die interessiert mich auch. Da wird ja gutes Eishockey gespielt. Da, wie du sagst, ist es auch sehr, sehr spannend. Und ja, das ist tatsächlich so, wie du es gesagt hast. Also Peter Russell könnte ein Faktor werden für die Augsburger Panther. Nochmal zur Erinnerung an alle. Also gewinnt Krefeld die Meisterschaft und steigt auf, dann steigt Augsburg ab. Gewinnt Kassel die Meisterschaft in der DL2, dann steigt Kassel auf und Augsburg steigt ab. Aber gewinnt Bad Nauheim oder gewinnt Ravensburg die Meisterschaft in der DL2, bleibt Augsburg in der deutschen Eishockeyliga, weil eben nur Dresden, die sind draußen, Kassel und Krefeld eben Ambitionen hatten, überhaupt in die DEL zu kommen, also sprich die finanziellen Voraussetzungen auch erfüllt haben und andere Voraussetzungen, die halt eben dann erfüllt werden müssen, um in die DEL zu kommen. Also, das ist wirklich spannend. Und du weißt, Ulle, ich vertrete ja die These, es ist egal, wie gut du in der Hauptrunde warst, Playoffs sind Playoffs und Kassel muss erstmal Bad Nauheim schlagen, um dann ins Finale einzuziehen. Also von daher muss ich sagen, da haben sie noch einen langen Weg. Die haben jetzt eben, du hast gesagt, gegen Bad Nauheim 1-4 verloren. Also die müssen da schon alles abrufen, um eben auch in den Playoffs entsprechend dann die Ergebnisse zu erzielen. Also ein Selbstläufer ist es nicht, auch wenn du mit über 30 Punkten die Hauptrunde gewonnen hast.
Definitiv. Und aus Augsburger Sicht, der Worst Case wäre ja, wenn Kassel gegen Krefeld ins Finale einzieht. Dann kannst du schon vor dem Finale quasi die Koffer packen und an die Tür der zweiten Liga stellen. Ja. Dementsprechend, ich glaube, aus Augsburger Sicht guckst du da gerade gerne so ein bisschen auf den Verlauf der Playoffs, weil Krefeld hat Dresden eliminiert. Jetzt sieht es ganz danach aus, dass Ravensburg ein bisschen die Nase vorn hat. Gibt ja jetzt auch das nächste Spiel ist in Ravensburg. Dementsprechend, ja. Und Nauheim hat gestern ausgeglichen. Also ich will nicht sagen, dass man da noch Hoffnung hat, aber ich glaube, man verfolgt schon gerade ganz gerne, was da so in der DEL2 passiert.
Ja, es muss man ja auch, weil sie müssen zweigleisig fahren. Die haben wirklich eine schwierige Situation, eben, dass sie abwarten müssen. Aber es könnte auch sein, dass du Krefeld und Kassel dann im Finale hast. Dann weißt du, okay, wir steigen ab, dann kannst du schon planen. Also je früher du das weißt, oder dann, wenn du hast Ravensburg gegen Bad Nauheim, dann weißt du auch, okay, wir bleiben drin, egal was passiert. Also wenn du halt frühestmöglich Sicherheit hast, Planungssicherheit, das ist halt dann schon sehr gut, weil wenn du Ende April dann erst dann Gewissheit hast, wo du dann spielst, ist dann doch ein bisschen noch hin. Ne? Also bin ich auch überzeugt davon, dass die in Augsburg jedes Spiel sich anschauen. Sofort wird Lothar Siegel dann auf Flash-Score gehen und genau gucken, oh, wie steht's denn da und das genau verfolgen. Aber ich sage, es ist offen. Es ist absolut offen, der Kampf da.
Definitiv und mindestens genauso spannend. Aber ich glaube, Anti, da sind wir uns einig, dass wir schon vermehrt auf die DEL gucken und wirklich gucken, was da passiert. Ich fieber morgen entgegen. Ich darf nach München. Ich bin morgen in München fürs Fernsehen im Einsatz und bin dabei Spiel 3. Aber natürlich, wie du es eben auch genannt hast, mit Flashscore in der Hand im Einsatz und oben in unserer Kommentatorenhütte sitzt immer irgendeiner, der nebenbei Magenta Sport laufen hat mit dem anderen Spiel, dass man da wirklich up to date ist. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf. Vor allem, weil spielerisch die Partie zwischen München und Wolfsburg ja auch auf allerhöchstem Niveau ist. Also da ist wirklich gerade abartig was los. Dementsprechend, Anti, würde ich sagen, Mikrofon einpacken, Kopfhörer raus jetzt und voller Fokus auf Spiel Nummer 3.
Auf morgen.
Stimmst du mir dazu?
Ja, hundertprozentig. Also ich wache an so einem Spieltag auf und ich glaube, bei mir kribbelt es nicht weniger als bei einem Spieler. Also ich bin da genauso gespannt und genauso mental mit dabei. Deswegen, also ja, ist es wichtig. Ich muss auch genug schlafen. Ich muss gucken, dass ich auslaufen muss ich am nächsten Tag, Gott sei Dank nicht. Aber ansonsten ist alles bei mir, glaube ich, genauso wie bei den Spielern.
Da haben wir fast morgen den gleichen Anfahrtsweg. Wenn ich Richtung München fahre und du dann unterwegs bist Richtung Ingolstadt, wenn ich dich sehe, Anti, gibt's eine Lichthupe und
mach Platz.
So sieht's aus. Aber ich weiß ja auch, und das glaube ich, kann ich verraten, du bist mehr der Bleifuß von uns beiden. Ich bin dann doch der entspannte Mittelspurfahrer und ich glaube, du bist doch dann so ein kleiner Raser. Deswegen kriegst du von mir die Lichthupe, wenn du vorbeigezogen bist, mit dem Hinweis, dass du mich jetzt überholt hast.
So machen wir das.
Andi, eine abschließende Frage habe ich noch für dich, wo wir jetzt alles intensiv besprochen haben. Wenn du es entscheiden könntest, wenn du in der Funktion wärst, zum Beispiel Trainer, Teamleiter, Teamverantwortlicher und du könntest damit etwas bewegen, bewirken, Würdest du einen Antrag beim Gegner und bei der Liga stellen, aus aktueller Adlersicht, nur noch im Auswärtstrikot zu spielen? Das Heimtrikot, das dunkle Heimtrikot in der Kiste zu lassen und in eine Kammer zu sperren und einfach sagen, nein, wir spielen zu Hause jetzt auch in den Auswärtstrikots?
Es ist schon, ja, es ist schon wirklich, wirklich ein Hammer. Also ich würde solche Sachen irgendwie in Betracht ziehen oder vielleicht irgendwas ändern an der Routine, weil es ist ja wirklich der Hammer. Gegen Köln hast du alle Auswärtsspiele gewonnen, zu Hause dann Gott sei Dank eins. Aber da hat man schon davon gesprochen gegen Köln, wir müssen mal zu Hause ein Spiel stehlen. Ja, das sagt man immer, wenn man, okay, wir brauchen ein Spiel, was wir auswärts uns stehlen müssen. Und jetzt musst du da drüber sprechen, naja, hoffentlich können wir eins zu Hause stehlen. Wobei, jetzt hat Ingolstadt ja den Vorteil, den Heimvorteil. Das heißt, also wenn du alle Auswärtsspiele gewinnst, dann bist du auch dick dabei im Finale. Ne? Also von daher, aber das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir müssten, glaube ich, mal mit den Adlern sprechen und denen mal den Vorschlag unterbreiten, mit den weißen Trikots dann auch zu Hause zu spielen und entsprechend den Antrag stellen. Ich glaube, ich würde es tun, ja.
Wir hatten ja ganz früher zu meinen jungen Jahren bei den Adlern, gab es ja die tolle deutsche Sturmreihe als Center mit Robert Hock, Thomas Martinez und Klaus Katern. Und der Robert Hock hat zu Hause im Friedrichspark immer unglaubliche Spiele abgeliefert. Auswärts war er nicht ganz so punktstark. Und dann haben sie ihn irgendwann Homer genannt. Also sowas wie Heimspieler auf Englisch. Dass er so mehr der Hometown-Performer ist. Und dann hat sich irgendjemand mal den Scherz erlaubt von den Mitspielern. Ich weiß tatsächlich nicht, wer das war, aber der hat dem Robert beim Taschepacken, der hatte seine Ausrüstung schon drin und kurz bevor er die Tasche zugemacht hat, muss er wohl nochmal zum Schlägerregal gegangen sein oder was und einer der Mitspieler hat ihm sein Heimtrikot für die Auswärtsfahrt eingepackt und wir haben in Düsseldorf gespielt an der alten Bremenstraße und der Hocker, wie wir ihn liebevoll genannt haben, der Hocker packt seine Sachen aus und guckt auf einmal, derjenige, der das gemacht hat, hat allen anderen Bescheid gesagt, also alle hatten ein Auge auf den Robert, als er die Tasche ausgepackt hat und packt dann seine Hose aus, seinen Helm, seinen Brustschutz, seine Schlittschuhe und wundert sich auf einmal, dass sein Heimspieltrikot in der gepackten Auswärtstasche an der Bremenstraße in Düsseldorf ist und wundert sich und dann haben alle Jungs gesagt, Mensch Hocker, wir brauchen dich heute, zieh das doch vielleicht vorsichtshalber mal drunter heute. Vielleicht fühlst du dich dann auch auswärts genauso wohl wie zu Hause. Anti, vielleicht ist das ein Rezept, einfach zu sagen, hey, ihr habt eure blauen an, aber zieht doch mal die weißen drunter.
Genau so, ganz genau.
Vielleicht läuft es dann.
Ja. Also es ist schon, es ist ja gut, wenn du auswärts stark bist, aber wenn du es eintauschst in Heimschwäche, dann ist es schwierig. Also ich glaube dann, dass die Adler auch zu Hause das eine oder andere Spiel noch in den Playoffs gewinnen werden. Vielleicht auch mit der Hilfe, die du jetzt gerade da gesagt hast, dass pack halt eben dann die Auswärtstrikots dann auf die Plätze und zieh sie drunter. Was auch immer klappt, irgendwas muss klappen, dass du zu Hause halt die Siege holst. Müssen sie rausfinden, die Jungs.
Definitiv. Wir werden es verfolgen, wir werden drüber sprechen, wir werden es analysieren. Anti, ich freue mich, dich morgen erst auf der Autobahn zu sehen und die nächsten Tage dann wieder zu sprechen.
So machen wir es. Dir viel Spaß, gute Fahrt, wir werden ja in Kontakt bleiben.